sollten wir gehen? Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wo dieser Satz herkommt. Es war in einer schwierigen Situation, wo sich so die Leute auseinanderdividiert haben. Die einen waren für Jesus, die anderen haben gesagt, ich laufe davon. Und Jesus fragt seine Jünger, wollt ihr auch weggehen? Und Petrus sagt, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt, dass du der Christus bist. Da hat also jemand sich eindeutig entschieden und hat seine Existenz ganz an Gott festgemacht. Ich habe euch vorher am Anfang diese Geschichte erzählt von Vasco da Gama. Es gibt viele solche Geschichten, wo Leute ein großes Risiko eingehen und alles geben, was man geben kann, um irgendein Ziel im Leben zu erreichen. Es gibt sicherlich Sportler, die alles Mögliche tun. Es gibt Extremsportler, die Lebensrisiken eingehen, um vielleicht der Erste zu sein, der irgendeine Wand erklettert oder sowas. Es gibt Wissenschaftler, die gar nicht mehr aus ihrem Labor rauskommen, weil sie wie besessen sind von ihrer Idee. Erfinder, Entdecker, Politiker, die so extreme Typen sind und alles auf eine Karte setzen für eine Idee, für eine Sache, die ihnen ganz wichtig ist. Alle Energie in eine Richtung, Privatleben, Feierabend, so ein gleichmäßiges Dahinplätschern des Lebens, eher Fehlanzeige. Viele von diesen extremen Persönlichkeiten kennen wir heute, weil sie Geschichte geschrieben haben, auf die eine oder andere Art. Es kommt ja immer auch darauf an, für was man sich einsetzt. Diese Typen gibt es auch im religiösen Bereich. Extreme Typen, die ihr Leben ganz in eine Richtung einsetzen. Die Religionsstifter gehören bestimmt dazu und Jesus gehört auch dazu. Jesus war einer, der mindestens in der Zeit, wo er aktiv war, einen sehr extremen Lebensstil gepflegt hat. Da blieb nimmer viel Privatleben übrig. Da gab es keine Komfortzone mehr. Einmal hat Jesus gesagt, die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester, aber das Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und mit dem Menschensohn hat er sich gemeint. An einer anderen Stelle hat er auch mal gesagt, der Menschensohn lässt sein Leben für seine Freunde. Und das war nicht nur dicke Lippe, sondern es war dann auch das, was er getan hat und was wir an Karfreitag und Ostern feiern. Vielleicht war Martin Luther, an dessen Reformationsjubiläum wir da jetzt so viel denken in dem Jahr, auch so einer, der alles auf eine Karte gesetzt hat, sein ganzes Leben eingesetzt hat, darum bekannt zu machen, was ihm im Glauben wichtig geworden ist, nämlich, dass Gottes Gnade mit allem, was sich ihr in den Weg stellt, fertig wird, dass jede Schuld vergeben werden kann und Gottes Liebe ohne Bedingungen jedem Mensch gilt. Der, um den es heute Morgen geht, war auch so ein extremer religiöser Typ, aber kein Christ. Eher das Gegenteil, ein Gegner des neuen Glaubens der Christen. Und nicht nur so ein Kritiker, der immer was zum Bemängeln hatte, sondern ein echter Feind, ein militanter Feind sogar. Einer, der die christlichen Gemeinden ausspioniert hat, der sich die Namen der Gottesdienstbesucher aufgeschrieben hat und sich dann eine Lizenz zur Christenverfolgung, zur Christenjagd geben hat lassen. Einer, der manch einen ins Gefängnis und manche vielleicht auch ums Leben gebracht hat. Aus religiöser Überzeugung und Leidenschaft hat er das getan. Damit dieser lächerliche Glaube an einen Mensch, der behauptet, er sei Gott, gleich im Keim erstickt wird, ist doch nur blanke Gotteslästerung. Ihr ahnt schon, wen ich meine. Saulus von Tarsus, den gebildeten Jude mit römischem Pass, den Theologe, den strammen Anhänger des jüdischen Glaubens. Ich vermute, wenn der heute Schlagzeilen machen würde, wird man ihn als jüdischen Fundamentalist bezeichnen. Eines Tages war er wieder im Einsatz, eine Razzia bei der christlichen Gemeinde in Damaskus stand an, aber Ihr kennt die Geschichte, vor Damaskus wird er gebremst durch ein helles Licht, das ihn blendet. Es haut ihm aus dem Sattel, er liegt auf dem Boden, er sieht nichts mehr. Er hört eine Stimme, die sagt, Saul, warum verfolgst du mich? Und er fragt, wer ist das? Und die Stimme antwortet ihm, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und da bricht für diesen extremen Typ die ganze Welt zusammen. Sein ganzes Weltbild passt nicht mehr. Ihm werden auf einmal zwei Dinge ganz klar. Erstens, mich hat gerade dieser Jesus, den die Christen ihren Christus, ihren Heiland, ihren Retter nennen und den ich für tot geglaubt habe, der hat mich gerade angesprochen. Und das heißt, ich bin zu 100% auf dem Holzweg. Dieser Jesus, den ich für ein gotteslästerliches Hirngespinst gehalten habe, dessen Anhänger ich in den Knast geschickt habe, der lebt. Und das Zweite, was genauso erstaunlich war, ich lebe auch noch. Dieser Jesus Christus hat mich nicht zermalmt, der hat es mir nicht heimgezahlt, der hat mich nicht fertig gemacht. Der hat irgendwie Gnade vor Recht ergehen lassen. Durch diese Gottesbegegnung, Christusbegegnung vor Damaskus wurde für den Saulus alles anders in seinem Leben. Es kommt zu einer ganz radikalen Kehrtwende. Vom Saulus zum Paulus, da kommt das Sprichwort übrigens her. Stellt euch vor, Trump würde nächste Woche bei Greenpeace eintreten und Umweltaktivist werden. Stellt euch vor, Alexander Gauland nimmt minderjährige Flüchtlinge in seinem Haus auf und betreut sie. Alice Schwarzer tritt in einen Orden ein und wird Nonne. Theresa May tritt vor ihr Parlament und bittet darum, dass man doch wieder den Brexit rückgängig macht und sich Richtung Europa bewegt. So ähnlich unvorstellbar, so radikal und vielleicht noch radikaler stelle ich mir vor, was da mit dem Saulus passiert ist, mit dem Paulus. Der Paulus hat diese Veränderung überhaupt nicht gesucht. Er hat keinen Anlass gesehen, seine Einstellungen zu ändern, sein Leben zu verändern. Aber Jesus hat ihn gesucht und hat ihn gefunden und das hat sein ganzes Leben total verändert. Vielleicht gibt es unter uns auch Leute, die solche Geschichten erzählen können. Vielleicht nicht so dramatisch, aber Geschichten von Gottesbegegnungen, die was verändert haben. Ich habe diese Woche ein Gespräch gehabt mit jemand von uns, der mir erzählt hat, er saß in einem Gottesdienst, nicht bei uns, woanders. Und es läuft das normale Programm ab und plötzlich merkt er, da geht es um mich. Da geht es um mich ganz, ganz persönlich. Und er hört das, was der Prediger sagt, wie wenn es nur für ihn wäre. Und für ihn beginnt so der Weg des Glaubens, sein Christsein. Ich wünsche mir und uns immer wieder solche Momente, wo das passiert, wo uns Gott anspricht und wir es merken, da ist jetzt irgendwas aus einer anderen Welt. Und wo uns das klar wird, und wo das unter die Haut geht und ans Herz geht, wo uns die Augen aufgemacht werden für diesen Jesus und seine große Liebe zu allen Menschen. Für seine Liebe, die auch mir gilt und die dem Saulus gilt. Ich wünsche uns so Momente, die uns verwandeln, damit wir anders werden, so wie es sein soll. Vom Saulus zum Paulus. Paulus hat sich taufen lassen und dann hat es Kreise gezogen in seinem Leben. Er wurde ziemlich schnell Missionar. Und er blieb doch der Alte. Er blieb nämlich extrem, extrem leidenschaftlich. Aber jetzt pro Christus und immer gegen Christus. Und nicht mehr militant. Er hat nur noch das Wort gehabt, um seine Nachricht auszurichten und was zu bewirken in der Welt. Er ist auf abenteuerlichen Reisen durch die Türkei und Griechenland getingelt. Und hat dort in den jüdischen Synagogen von Jesus erzählt. Von Jesus, der tot war, aber auferstanden ist. Von Jesus, in dem Gott Mensch geworden ist, um alle Menschen aus dem Verhängnis ihrer Schuld und Fehler zu retten. Und in dem, was er erzählt hat, kann man immer seine Biografie nachspüren, seine Botschaft, seine Theologie war das, was er erlebt hat. Und es hat es vielleicht auch so wirkungsstark gemacht, dass es nicht nur eine Theorie war. Trotzdem, seine Reisen waren kein Triumphzug, sie waren alles andere als lustig. Jetzt hat er den Ärger abbekommen von den strammen Juden, die gleich denken, wie er früher gedacht hat. Jetzt hat es ihn erwischt. Er wurde geprügelt. Er wurde gefoltert. Er wurde vor die Richter gezerrt und in Ketten gelegt. Also da nimmt die Bibel kein Blatt vor den Mund. Es wird nicht verheimlicht, wie es ihm ergeht. Christsein ist scheinbar nicht nur so das Sahnehäubchen auf die Torte des glücklichen Lebens. Glaube macht nicht automatisch immer Friede, Freude, Eierkuchen. Durch Gott wird nicht alles rosarot im Leben. Christsein ist keine Garantie für eine lebenslange Komfortzone. Manchmal denken wir das ja, ich hole mir den Segen von Gott und dann läuft alles. Aber es ist eben nicht so. Aber man kann auch, wenn es schwierig wird und wenn es so läuft wie bei einem Paulus, Gott erleben. Man kann mit Gott leben in den Schwierigkeiten und kann Geborgenheit finden und Halt finden und weiterkommen und nicht auf der Strecke bleiben. So eine Haltung, so eine Erfahrung spürt man dem Brief ab, den wir an diesem Sonntag und an den kommenden Sonntagen unter die Lupe nehmen, hier in der Predigt. Der Paulus sitzt in U-Haft wieder mal, man weiß nicht so recht wo, vielleicht in Ephesus, vielleicht in Rom. Auf jeden Fall, es ist ernst, er weiß nicht, wie es weitergehen wird mit ihm. Er denkt an alles Mögliche, kalkuliert sein Sterben ein und schreibt einen Brief. Der Briefempfänger ist eine kleine christliche Gemeinde, die er selber gegründet hat, nämlich die Gemeinde von Philippi. Was schreibt man, wenn es einem so geht? Man schreibt mal aus dem Knast Klagen über das schlechte Essen oder die miese Behandlung oder die stinkenden Zimmergenossen, Zellengenossen, Sorgen um den Prozessausgang. Paulus hätte genügend Gründe gehabt, um so seine eigene Befindlichkeit da auszubreiten in seinem Brief, aber das macht er nicht. Das wird kein Jammerbrief. Ich lese euch ein Stück vor, ihr seht schon Kapitel 1, Vers 12 bis 18 aus dem Philipperbrief. Brüder und Schwestern, das sollt ihr wissen. Meine Lage hat die Verbreitung der guten Nachricht sogar noch befördert. Den Beamten am Palast des Gouverneurs und allen anderen hier ist nämlich bewusst geworden, ich bin deswegen in Haft, weil ich zu Christus gehöre. Und viele Brüder und Schwestern, die wie ich zum Herrn gehören, haben durch meine Haft Zuversicht gewonnen. Sie wagen jetzt viel mehr und verkünden das Wort ohne Furcht. Einige verkündigen Christus zwar, weil sie neidisch auf mich sind und Streit mit mir suchen. Aber bei anderen geschieht es durchaus mit gutem Willen. Sie tun es aus Liebe, denn sie wissen, dass es mein Auftrag ist, vor Gericht die gute Nachricht zu verteidigen. Die anderen aber, die Christus aus Eigennutz verkünden, meinen es nicht ehrlich. Sie wollen es mir in meiner Gefangenschaft noch schwerer machen. Was soll's? Ob mit Hintergedanken oder aufrichtig, die Hauptsache ist doch, dass Christus verkündet wird und darüber freue ich mich. Soweit den Text. Offensichtlich kann man dem Paulus nicht wirklich was vorwerfen, keine Gesetzesverstöße. Es wird deutlich, dass seine Ankläger ihn nur vor Gericht gezerrt haben, um ihn mundtot zu machen, um zu verhindern, dass der neue Glaube an Jesus Christus sich weiter ausbreiten kann. Aber merkwürdigerweise das Gegenteil ist der Fall. Der Paulus steht zu seinem Glauben auch vor dem Richter, er redet mit den Richtern und Beamten darüber. Und Nochmal merkwürdig, bei den Christen am Ort hat die Verhaftung von Paulus nicht dazu geführt, dass es so eine Undercover-Kirche wurden und weggetaucht sind, sondern es hat sowas wie einen Jetzt-erst-recht-Effekt gegeben. Sie sind mutiger, frecher geworden, reden offen, einigermaßen unbefangen und schamlos und angstfrei von ihrem Glauben an Jesus Christus. Und das ist für Paulus die Hauptsache, sagt er so. Die Hauptsache ist doch, dass Christus verkündet wird. Darüber freue ich mich. Da kann sich einer im Knast freuen, obwohl er nicht weiß, was auf ihn zukommt, weil das, was er als seinen Auftrag empfindet, weitergehen kann. Was ist eigentlich mit seinem persönlichen Schicksal, mit seinem Wohlergehen? Das steht scheinbar hinter seinem Auftrag zurück. Das ist nicht ganz so wichtig. Eigentlich auch ganz schön extrem. Vielleicht zu extrem für uns normale, durchschnittliche, gewöhnliche Menschen und Christen. Vielleicht denkt der eine oder andere schon, naja, also das würde ich jetzt auch nicht unbedingt mit meinem Christsein verbinden wollen. Das muss nicht sein. Natürlich muss es nicht sein. Wenn es so ist, dann will ich vielleicht gar kein Christ sein. Das stehe ich nicht durch. Das will ich nicht haben. Das passt nicht zu meinem Lebensentwurf. So weit soll es nicht kommen mit mir und meinem Glauben. Keine Sorge, ich glaube nicht, dass wir alle ein Paulus werden müssen, so ein extremer Typ. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass wir alle Jesus folgen sollen. Und das heißt, seine Ziele sollen auch für uns Hauptsache sein. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das betet sich so einfach im Vaterunser. Aber das soll auch die Richtung von unserem Leben bestimmen. Wenn wir uns für das, was Jesus will, einsetzen, für Versöhnung und Vergebung, für Gottvertrauen, für Nächstenliebe, für Gerechtigkeit, für Wahrheit, dann sind wir auf der richtigen Spur. Nur das macht das Leben nicht unbedingt komfortabler, sondern eher anspruchsvoller, zu was Besonderem. Wir werden Jesus ähnlicher. Wir werden durch unser Leben einen Hinweis hoffentlich auf Christus. Und wo das der Fall ist, da sind wir Nachfolger Jesu, da sind wir sozusagen auf seiner Spur unterwegs und da werden wir ihn auch finden und da werden wir ihn erleben. Dort wird er uns begegnen, auch wenn es mal schwierig wird. Ich habe am Anfang gefragt, was treibt uns an in unserem Leben, wo soll es hingehen und welche Bedeutung hat er drin, den Glauben. Es gibt so ein Denken über den christlichen Glauben, wo man sagt, Gott hilft mir, dass es klappt mit dem, was ich vorhabe. Aber ich glaube, das ist nur eine halbe Wahrheit. Da ist auch was dran, aber es ist nicht alles. Jesus will auch, dass wir ihm hinterhergehen und dort auf seiner Spur und in dem anspruchsvollen Leben, das er uns gibt, will er uns begegnen und uns segnen. Vielleicht wachsen wir dabei über irgendwas hinaus. Vielleicht werden wir durch unseren Glauben bewahrt von manchem Dummen. Vielleicht erleben wir aber auch Schwieriges und haben da drin aber das Gespür, dass wir bewahrt und begleitet sind, so wie das der Paulus auch war. Zum Schluss, das steckt eben in diesem Bibeltext auch drin, ein Insider-Thema noch. Ein Blick hinter die Kulissen der real existierenden christlichen Gemeinde. Paulus berichtet von der mutigen Verkündigung des Evangeliums, aber er verheimlicht auch nicht, was er ahnt, was hinter diesem plötzlichen Engagement steckt. Nämlich Geltungsdrang, Rivalität, Konkurrenzdenken, vielleicht sogar was Intrigantes. Da nützen einige ihre Chance, dass Paulus kaltgestellt ist und erobern das verwaiste Rednerpult in der Gemeinde, um sich selber in den Vordergrund zu bringen. Was haltet ihr da davon? Ich muss sagen, ich finde es sympathisch, dass es hier so berichtet wird. dass Paulus das so offen schreibt. Und in einigen anderen Briefen gibt es ähnliche Passagen. Es ist zwar überhaupt nicht schmeichelhaft, überhaupt nicht idealtypisch, überhaupt nicht fromm und selbstlos. Da geht es eben nicht um alles für den Herrn und alles ist gut und schön und richtig, sondern da geht es um ganz handfeste, egoistische Einzelinteressen. Und der Paulus verschweigt das nicht. Und ich finde es gut, weil es ein Teil der Wahrheit ist. Teil der Wahrheit in christlichen Gemeinden, auch in 3:3, kann man alles erleben, was es auch anderswo zwischen Menschen gibt. Wir sind nicht wirklich besser. Wir sind nicht frei von der Sehnsucht und nach Beachtung und Wichtigkeit, vom ewigen Vergleichen, von Eifersucht und Feindseligkeit, von gelebter Lieblosigkeit, von Antipathie und Sympathie. Das findet man sicherlich auch bei uns in der Gemeinde an verschiedenen Stellen. Man kann sogar mit solchen falschen Antrieben das Richtige tun, schreibt der Paulus ja auch. Ne? Die verkündigen das Evangelium, das ist das Richtige, aber mit falschen Motiven. Vielleicht sind wir auch mit falschen Motiven im Auftrag des Herrn unterwegs. Vielleicht öfter, als uns lieb ist. Bill Hybels, der Pfarrer von der Willow Creek Gemeinde in Chicago, hat mal dieses Phänomen benannt und er hat es mit Schattenmission benannt. Die geheime Mission, über die ich nie rede, aber die mich in Wirklichkeit antreibt, das zu tun, was ich tue. Und er hat gesagt, machen wir uns nichts vor. Es ist da in uns. Es lässt sich auch nicht verhindern. Was man tun kann, ist es aufzudecken, ehrlich zu sein, zuzugeben. Vielleicht im vertrauten Kreis, vielleicht im seelsorgerlichen Gespräch, vielleicht im Gebet vor Gott. Dann kann diese Schattenmission entschärft werden oder wenigstens ihre Durchschlagskraft verlieren. Und es kann dann eine Veränderung zum Guten geben. Lasst uns das machen, wenn es so eine Schattenmission gibt, die aus dem Schatten rausholen, ins Licht stellen, vor Gott und vielleicht vor irgendwelchen Mitchristen zugeben und mal angucken und überlegen, wie man sich anders verhalten kann. Und lasst uns vielleicht auch das machen, was der Paulus da unten macht. Er sagt nämlich, was soll's? Lasst uns lernen, da ein bisschen drüber zu stehen, wenn wir selber drunter leiden und Opfer sind von so einer Schattenmission. Wenn Jesus es aushält mit diesen real existierenden Menschen in den real existierenden Gemeinden, dann müssen wir es eben auch aushalten miteinander. Was soll's? So viel zu diesem Bibeltext. Ich hoffe, ihr könnt irgendwas mitnehmen. Vielleicht das, dass die Liebe Jesu auch den schlimmsten Gegner umarmen kann und in seinem Innersten verändern kann, vom Saulus zum Paulus. Vielleicht das, dass Jesus will, dass wir ihm hinterherleben und seinen Willen in die Welt bringen, selbst dann, wenn es unbequem und anspruchsvoll wird. Vielleicht der Gedanke, dass wir auf diesem Weg der Nachfolge Jesus treffen werden und nicht vielleicht in der Komfortzone, die wir gerne hätten. Oder eben diese Sache mit der Schattenmission, der wir still und heimlich folgen und die wir in Jesu Nähe entschärfen lassen können. Ja, so viel zu diesem Bibeltext. Ich möchte euch einladen jetzt zu einer Zeit des Gebets. Mit Liedern. Wir werden die Anbetungslieder singen, aber es gibt auch noch ein paar andere Möglichkeiten. Und die stehen jetzt auf der Folie. Martin, nochmal. Es gibt hier 4 Tische, die aufgebaut sind. Und das sind Gebetsstationen mit unterschiedlichem Ziel und Inhalt. Hier vorne kann man eine Gebetsbitte, einen stillen Gebet sprechen und für das Gebet vielleicht als Symbol eine Kerze anzünden. Hier vorne gibt es einen Tisch mit lauter Karten, die euch einladen sollen, euch an gute Dinge in eurem Leben zu erinnern und Danke zu sagen, Gott Danke zu sagen. Dort hinten gibt es so eine Klagemauer mit Steinen und mit Zetteln. Dort könnt ihr ein Fürbittgebet für jemand aufschreiben. Und hier gibt es einen Tisch, da liegen so ein paar Bilder drauf, die was zu tun haben mit dem gesellschaftlichen, politischen Umfeld, in dem wir gerade leben. Da werdet ihr eingeladen, durch ein Gebet Weltverantwortung wahrzunehmen. Fühlt euch ganz frei, nur mitzusingen oder aufzustehen und irgendwo hinzugehen, zu stehen oder zu sitzen, wie ihr es jetzt braucht. Ihr müsst auch nicht da den Tourismus machen und alles abklappern, sondern das, was für euch dran ist, euch raussuchen. Eine gute Zeit des Gebets wünsche ich.